mit Judith Heidkamp. Und wir wechseln heute, denn es ist ja Donnerstag, wieder die Perspektive hier im Kulturleben. Es geht ums große Ganze, um eine bessere Gesellschaft und um einen überraschenden Gedanken. Den von der Überlegenheit der Unterlegenen. Das ist unser Thema heute. Zum Beispiel mit der Schriftstellerin Mithu Sanyal.
Das ist das, was wir, die Entrechteten der Welt, der Menschheit auch zeigen oder was die Menschheit von uns lernen kann. Und das ist natürlich ein unglaublich beeindruckender Standpunkt zu sagen, wir sind euch an bestimmten Punkten aber überlegen. Leute, denen ja jahrhundertelang gesagt wurde, ihr seid unterlegen, zu sagen, haha, so einfach ist es aber nicht. Das ist das, was wir, die Entrechteten irgendwie der Welt, der Menschheit auch zeigen oder was die Menschheit von uns lernen kann. Und das ist natürlich ein unglaublich beeindruckender Standpunkt zu sagen, wir sind euch an bestimmten Punkten aber überlegen. Leute, denen ja jahrhundertelang gesagt wurde, ihr seid unterlegen, zu sagen, haha, so einfach ist es aber nicht.
Perspektivwechsel. Kultur von allen Seiten. Auf Bayern 2.
Also willkommen zum Perspektivwechsel in der Kultur auf Bayern 2. Hier sind die Britpopper von Pulp mit Babies.
When I saw you next day, I really couldn't tell, 'cause you might go and tell your mother. And so you went with me, oh yeah, me was coming on. And I thought I heard you laughing, when it's mom and dad were gone. I listened outside, I heard you, alright. Oh, I wanna take you home, I wanna give you children. You might be my girlfriend. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah. Oh, well, I guess it couldn't last too long. I came home one day and all the things were gone. Sleep inside, I never heard it come. Oh, I opened up the wardrobe and I had to get it on, yeah. Oh, listen, oh, we were on the bed when you came home. I heard you stop outside the door. I know you won't believe it's true. I only went with her 'cause she looks like you. Children, you might be my girlfriend. Yeah, 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 yeah.
Wir feiern 75 Jahre Grundgesetz und bei Bayern 2 liest Udo Wachtfeitel den ganzen Tag verteilt unsere verfassungsmäßigen Grundrechte vor. Und wir fragen uns doch, ob unser politisches System und unsere Gesellschaft überhaupt es schaffen werden, sinnvoll auf die Krisen der Gegenwart zu antworten. Eigentlich fühlt es sich ja an viel zu vielen Stellen so an, als ob wir mit viel Tempo gegen die Wand fahren. Da ist die Herausforderung Klimawandel, da ist die kommende Pflegekrise, da ist der Krieg in Europa, die Konfrontation um Nahost, die vielfach gespaltene Gesellschaft, da ist die Frage, wer in den nächsten Wahlen gestärkt werden wird. Da sind die extremen Parteien und solche Gruppen wie die Reichsbürger, die seit vorgestern vor Gericht stehen. Wo kann eine gute Veränderung der Gesellschaft herkommen, wenn die sogenannten Mächtigen das nicht hinbekommen, wenn alles blockiert scheint? Wer kann neue Ideen haben? Zu Gast bei Bayern 2 ist gleich Daniel Leuk, Associate Professor für Philosophie in Amsterdam, der über die Überlegenheit der Unterlegenen schreibt. Er fragt, was, wenn man mal ganz woanders hingucken würde, zu denen, von denen eh nicht viel erwartet wird, weil sie benachteiligt, machtlos und eingeschränkt sind. Marie Schöss über Daniel Leuk.
Vielleicht ist es eine Fußnote, die Ihnen Daniel Leuk am besten vorstellt. In seinem jüngsten Buch heißt es an einer Stelle, dieses Projekt sei sich seiner eigenen riskanten Widersprüchlichkeiten bewusst. Das liest man gar nicht so oft in Sachbüchern, aber die Fußnote dahinter klärt auf und verweist auf die Widersprüche an der Schnittstelle von Akademie und Aktivismus. Daniel Leuk ist also nicht bloß beschreibend unterwegs, Stichwort Elfenbeinturm. Er ist engagiert, wenn es um Fragen von Staatsgewalt geht oder, wie in seinem neuen Buch, um den Wunsch nach radikalem gesellschaftlichem Wandel. Insofern steckt in diesem Buch auch eine politische Hoffnung. Und die lautet Infragestellung bestehender Herrschafts- und Gesellschaftsstrukturen. Und wer jetzt an Revolution denkt, oder wenn schon nicht an Revolution, dann immerhin an den Mut zu politischen Utopien, der liegt nicht total daneben. Daniel Leuk macht außerdem keinen Hehl daraus, dass es einen objektiven Standpunkt einfach nicht gibt. Dass also auch Forschung von Menschen gemacht wird und deren Art, Wissen aufzunehmen und herzustellen, wiederum von ihren Erfahrungen abhängt und von ihrem Standpunkt in der Gesellschaft. Auch dafür gibt es einen Hinweis in diesem Buch. Gegengemeinschaften, heißt es in der Danksagung, Gegengemeinschaften sind nicht vor allem eine Frage für die Theorie, sondern für das Leben. Und dann dankt er einigen seiner Gemeinschaften und Gegengemeinschaften, der Familie, in der er groß wurde, aber auch den flirrend knarzigen Freundschaftskontexten oder seiner Queer Family. Ach ja, und so lautet die offizielle Einführung. Daniel Leuk lehrt an der Universität Amsterdam politische Philosophie und Sozialphilosophie. Arbeitsschwerpunkte sind Kritiken der Staatsgewalt sowie Politiken der Lebensform.
Unser Perspektivwechsel heute. Ich freue mich. Willkommen, Herr Leuk.
Ja, danke. Ich freue mich auch.
Perspektivwechsel. Vielleicht fangen wir mal an mit den blinden Flecken der sogenannten Mächtigen, mit der Perspektive, die gar nicht merkt, was sie nicht merkt. Haben Sie ein Beispiel?
Also ein leuchtendes Beispiel war für mich die MeToo-Bewegung zum Beispiel, wo ja millionenfach eigentlich Frauen berichtet haben, dass sie Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind und damit eigentlich was ausgesprochen haben, was für viele Männer überraschend war, für viele Frauen aber eigentlich gar nicht so überraschend war, weil das eben schon Teil der eigenen Lebensrealität ist. Und da sieht man, dass es ja zu einer seltsamen Umdrehung kommt, dass also gerade diejenigen, die in vielen Bereichen gesellschaftlich benachteiligt werden oder unterdrückt werden, eigentlich ein besseres Wissen haben, einen besseren Zugang zu Wissensproduktion als diejenigen, die privilegiert werden vom System.
Ist das nicht typisch, also dass Privilegien etwas sind, das man meistens gar nicht als Privileg wahrnimmt, wenn man es hat?
Ja, ich würde sagen, da wird dann das Privileg aber auch zu einem Nachteil eben, weil es zu einer Blockade werden kann, ne? Dass man durch die Welt läuft und bestimmte Sachen einfach nicht mehr sieht oder nicht mehr wahrnimmt. Und das betrifft das Wissen. Da gibt es noch viele andere Beispiele neben dem MeToo-Beispiel. Viele Mitglieder dominanter Gruppen sind darauf angewiesen, dass sie ganz viele Sachen ausblenden, nicht sehen können, aber eben auch nicht fühlen können, auch nicht als moralisch relevant einschätzen. Das machen wir alle jeden Tag, um überhaupt leben zu können in dieser gewaltvollen Welt. Und so, glaube ich, kann man das verallgemeinern, dass es häufig gerade diejenigen sind, die von der Gesellschaft ausgeschlossen oder unterdrückt sind, die eigentlich bessere Perspektiven entwickeln als die dominanten Menschen.
Sagen Sie mal, wo mir das konkret jeden Tag passiert, dass ich Sachen verdränge oder ausschließe?
Also zum Beispiel, wenn Sie auf der Straße einem obdachlosen Menschen begegnen und sich fragen, soll ich diesem Menschen jetzt Geld geben oder nicht? Oder soll ich ihm helfen oder nicht? Sie wissen ja genau, dass er Hilfe braucht. Dass vielleicht auch dieser Mensch bestimmte Chancen nicht hatte, die Sie hatten. Also das betrifft nicht nur Sie, das betrifft auch mich, das betrifft uns alle. Man kodiert diese Situation so um, dass man sich nicht für zuständig hält. Dass man sagt, ja, das ist was, was ich nicht jetzt nicht leisten kann, was mich nichts angeht. Das ist eine bestimmte Form von Kulturtechnik, dass man in der Lage ist, diese Distanz herzustellen, die es einem ermöglicht, sozusagen weiter zu existieren, die aber eben auch dazu führt, dass man eine gewisse Kälte herausbildet oder auch eine gewisse Indifferenz herausbildet gegenüber dem Leid von anderen. Und da sieht man dann ganz gut, dass dieses privilegiert sein auf der einen Seite, also auf der ökonomischen oder politischen Seite, eine Form von emotionaler Verarmung erzeugen kann. Eine Situation, die ich im Buch beschreibe, ist die Kritik von Aimé Césaire am französischen Kolonialismus. Und er sagt, jemand, der einen anderen Menschen foltert, wird eigentlich selber zum Wilden, muss in sich selber psychische Strukturen herausbilden, die den Menschen in ihm verarmen lassen. Und da versuche ich sozusagen das auszuweiten und sich und mir anzuschauen, wo eigentlich auch im Alltag gerade diejenigen Strukturen, die Herrschaftsverhältnisse aufrechterhalten oder davon profitieren, auch eingebunden sind in so eine Art von normativen Nachteil.
Das ist jetzt natürlich auch eine moralische Bewertung. Ist es denn dann so, dass die, die von der Mehrheitsgesellschaft schlecht behandelt werden, automatisch bessere Menschen sind?
Nein, auf keinen Fall würde ich sagen automatisch. Es gibt natürlich ganz viele Beispiele davon, dass unterdrückte Menschen oder ausgeschlossene Menschen keineswegs die besseren Menschen sind, dass sie sogar selber zum Beispiel rassistisch oder sexistisch werden, sondern die These, die ich in dem Buch versuche zu vertreten, ist, dass das nur ein Potenzial ist, also dass es Erfahrungen gibt, dass diese Erfahrungen aber immer auch eingeordnet werden müssen. Man kann sich das vielleicht daran klar machen, den Unterschied von eine Frau zu sein oder eine Feministin zu sein. Wenn man Teil einer feministischen Gruppe ist oder eine Zeitung liest oder so, also Teil von kollektiven Strukturen ist, dann verfügt man über bestimmte Interpretationsrahmen und kann das Erlebte anders einordnen, als man das machen würde, wenn man alleine unterdrückt ist. Die Realität drängt einen auf eine Weise dazu, zum Beispiel sich mehr zu hinterfragen. Und das ist für mich eigentlich der zentrale Punkt, wie dies zu diesen Vorteilen kommt, dass ich glaube, dass viele Mitglieder dominanter Gruppen eigentlich sehr selten wirklich grundlegend herausgefordert werden. Ja, also, sondern sie fühlen sich eben häufig einfach dazu befugt und berechtigt, bestimmte Eigentümer zu haben, bestimmte Verhaltensweisen an den Tag zu legen, sich den Raum zu nehmen und so weiter. Und im Gegensatz dazu sind Mitglieder von benachteiligten Gruppen viel, viel häufiger und viel alltäglicher damit konfrontiert, dass sie sich mit Widersprüchen und mit Herausforderungen ihrer Selbstbilder auseinandersetzen müssen. Vielleicht um da auch noch ein anderes Beispiel zu nehmen, nicht aus dem Bereich der Geschlechterverhältnisse, sondern im Bereich der Migration, etwas, was der Kulturtheoretiker Paul Gilroy als Konvivialität beschrieben hat. Also er meint, dass migrantische Gruppen, die in den Metropolen Europas leben, immer schon wissen, dass es keine kulturelle Homogenität gibt, dass ihre Gruppe nicht geschlossen ist, dass das eben mit Zusammenleben zu tun hat. Und das ist eben das Ergebnis einer gelebten Lebensrealität.
Wie schafft man denn den Sprung vom Minderheitenthema zur Verbesserung für eine Gesamtgesellschaft?
Ja, das ist eine gute Frage. Die Krisensituation, also wo eigentlich man merkt, dass die Routinen der dominanten Gesellschaft in eine Krise geraten und wo man dann vielleicht dazu neigt, eine Zeit lang an diesen krisenhaften Institutionen festzuhalten, dass es aber besser wäre, wenn man sich orientieren würde an den Perspektiven derjenigen, die von diesen Institutionen sowieso immer schon ausgeschlossen waren und die deshalb auch andere Überlebenstaktiken und Strategien schon entwickelt haben. Das kann man zum Beispiel wieder an der Migrationskrise sehen, also die eben im Jahr so und so viele Tote im Mittelmeer erzeugt. Und da bin ich der festen Überzeugung, dass diese Krise in unserer Welt, in unserer globalisierten Welt, sich nicht dadurch lösen lässt, dass man wieder zurückgeht zu einer alten Form des Nationalstaates, sondern es wäre interessant, sich da gerade anzuschauen, was denn die Formen der Mobilität sind, die Form der Organisation, die von den Flüchtlingen, von den geflüchteten Menschen selber erprobt werden. Die Veränderungsperspektive ist eine Perspektive von unten, nicht eine Perspektive, die von oben kommt.
Das sind natürlich Gedanken, die für viele Menschen sehr herausfordernd, gewöhnungsbedürftig, radikal sind. Genau. Auf welcher Ebene kann man sich austauschen? Ich will ein bisschen darauf hinaus, ist das nicht genau das Feld, in dem Kultur eine große Rolle spielen könnte?
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also, und zwar nicht nur Kultur im Sinne der Bücher oder der Musik oder so, sondern auch der Alltagskultur. Ja, also das ist was, was viel mit gemeinsamem Essen zu tun hat. Und das ist was, was total unmittelbar erfahrbar ist. Also das ist nicht eine philosophische, intellektuelle Überlegung, sondern wenn man in Frankfurt oder New York oder sonst wo über die Straßen geht, dann weiß man eigentlich, dass eine Vorstellung von kultureller Reinheit oder Homogenität, also diese Fantasien, die die AfD oder andere haben, die ist sowieso vorbei. Das ist keine reale Option. Und das ist etwas, was, ja, wo ich glaube, dass in den Erfahrungsrealitäten der eben so marginalisiert oder unterdrückten etwas vorscheint, auch eine Art Utopie vorscheint, die dann auf einmal sehr, sehr greifbar wird.
Wie ist denn das? Muss sich jetzt jeder und jede für sich überlegen, auf welcher Seite stehe ich denn eigentlich? Gehöre ich zu den Privilegierten, wofür ja wahrscheinlich vieles spricht in unserem Hörer- und Hörerinnenkreis? Oder gehöre ich zu den Unterdrückten, wofür vielleicht auch einige spricht?
Also diese Vorstellung von Seiten ist vielleicht was, was gar nicht so hilfreich ist. Also ich glaube, dass die Herrschaftsverhältnisse und Unterdrückungsverhältnisse, unter denen wir leben, so komplex geworden sind, dass es gar nicht mehr so zwei Seiten der Barrikade gibt, so wie man das sich früher vorgestellt hat. Da muss man sich entscheiden, bist du für mich oder gegen mich. Viele von uns sind immer mehrere Sachen gleichzeitig. Auf der einen Seite nimmt man teil an der Unterdrückung oder man ist privilegiert zumindest oder man profitiert von Unterdrückungsverhältnissen und ist vielleicht in einer anderen Hinsicht dann doch benachteiligt. Und deshalb glaube ich, ist es nicht eine Frage von, auf welcher Seite steht man, sondern es ist eher eine Frage, wo ist man vielleicht privilegiert und wo kann man auch etwas abbauen oder wo kann man sich etwas anderes erarbeiten.
Wie ist es denn bei Ihnen, wenn ich das fragen darf? Sie sind Philosoph, aber engagieren Sie sich auch politisch? Es kommt ja bekanntlich darauf an, die Welt nicht nur zu interpretieren, sondern auch zu verändern.
Das ist richtig. Ja, ich glaube, dass dieser Satz von Marx weiterhin gültig ist. Ich glaube, man kann nicht die Philosophie als etwas betreiben, was komplett von der Welt getrennt ist. Wenn man sich mit den politischen Fragen der Gegenwart beschäftigt, dass man dann auch eingreifen will oder sollte, dass man also die Verhältnissen, die man für ungerecht hält, dass man die auch verändert. Und deshalb ist diese Trennung von politischer Philosoph und politischer Aktivist, glaube ich, nicht durchzuhalten. Ich bin manchmal eher verwundert darüber, dass ich so wenige meiner Kolleginnen auf irgendwelchen Demos treffe.
Sagt Daniel Leuk, Philosoph und Aktivist im Bayern 2 Perspektivwechsel. Wir gehen der Sache gleich noch weiter nach, dann im Gespräch mit der Schriftstellerin Mito Sanyal. Daniel Leuks Buch »Die Überlegenheit der Unterlegenen« ist bei Suhrkamp erschienen. Und ich sage Ihnen ganz vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, ich sage auch ganz vielen Dank.
Days keep rolling by. Just trying to keep your head up, lifted to the sky. When you get down, just dance around like you're a child. I'll never let you get too low.
attention, aiming, smiling, taking it all in. Ooh, trying, praying, pushing, aiming, smiling, taking it all in. Every day the sun don't shine, but oh, keep it moving.
Aus dem Soundtrack zum Musicalfilm The Color Purple war das Halle Berry und Felicia Pomparsi. Die Vorlage zum Musical, Alice Walkers Roman Die Farbe Lila, erzählt ja von einer Frau, von Celie, die in jeder Hinsicht unterdrückt und ausgebeutet wird und die es trotzdem schafft, die Welt etwas besser zu machen. In der Kultur auf Bayern 2 mit dem Perspektivwechsel gucken wir heute vom Rand auf die Mitte. Was es heißt, wenn man das gesellschaftlich tut, dazu gleich mehr mit Mithu Sanyal, wieder vorgestellt von Marie Schöss.
Mithu Sanyal ist neben vielen anderen Erfinderin der 3H-Formel. Kennen Sie nicht? Die Autorin selbst erklärt sie so. Haut, Haare, Hämoglobin. Die ersten beiden H, Haut und Haarfarbe, entscheiden darüber, ob eine Person in die Kategorie Mensch mit Migration eingeordnet wird. Merke, nicht jeder Mensch von irgendwo anders ist dadurch automatisch Migrantin. Das dritte H steht für den roten Blutfarbstoff Hämoglobin, der auf den Catch-22 bei der ganzen Heimatangelegenheit hinweist. Das Abstammungsprinzip. Was verrät nun diese Formel über Mithu Sanyal? Sie interessiert sich für Stimmen, die lange aus dem politischen Diskurs ausgeklammert wurden, arbeitet über Feminismus, Postkolonialismus, Rassismus. Und sie spielt gern mit Kultur, vor allem Popkultur. Der Ausdruck Catch-22 verrät das sofort. Catch-22, das steht für ein Dilemma, eine Zwickmühle und ist ein Verweis auf den US-amerikanischen Autor Joseph Heller. Vor allem aber verrät dieses Catch-22 doch dieses: Selbst ein so hartes Thema wie die Heimatdebatte, die Frage nach Abstammung, geht Mithu Sanyal noch mit Humor an. Selbst hier nimmt sie mit einem kleinen literarischen Seitenhieb die Schwere aus den Aufregerthemen unserer Tage. Heimat oder Identitätspolitik oder struktureller Rassismus. Um solche Aufregerthemen ging es auch in ihrem ersten Roman Identity, der nicht nur ein großer Spaß war, sondern ein Raum für utopische Gedankenspiele. Ein Einrichten in Krisennarrativen gibt es bei Mithu Sanyal also nicht. Eher schon die kulturwissenschaftliche und literarische Suche nach Gründen, warum Hoffnung angebracht ist.
Und jetzt ist sie mir zugeschaltet, die Schriftstellerin, Kulturwissenschaftlerin, Journalistin Mithu Sanyal. Willkommen bei Bayern 2.
Ich grüße Sie.
Die Überlegenheit der Unterlegenen. Gibt es sowas? Könnte das ein Perspektivwechsel sein, der unsere in Krisen feststeckende Gesellschaft weiterbringt? Darum geht es heute bei uns und das ist auch der Titel des Buchs, das der Philosoph Daniel Loy geschrieben hat, mit dem ich eben gesprochen habe. Mithu Sanyal hat einen sehr vielgelesenen Roman geschrieben, Identity, in dem eine Hauptfigur die Überlegenheit der Unterlegenen für eher eigennützige Zwecke ausdeutet und benutzt. Eine Postcolonial Studies-Professorin in Düsseldorf, die sich als Innerin ausgibt, weil das in ihrem Fach irgendwie besser kommt. Dabei ist sie einfach eine weiße Deutsche. Ja, und schon, Mithu Sanyal, werden die Begriffe unscharf, überlegen, unterlegen. Wie ordnen Sie denn zum Beispiel diese Figur Saraswati, eigentlich Sarah Vera, denn dazu?
Genau, weil da merkt man ja, dass es eben nicht mehr so klar in oben und unten zu teilen ist. Ganz lange dachte man ja, braun sein, schwarz sein, das will ja niemand. Alle wollen auf jeden Fall weiß sein. Und jetzt sagt meine Hauptfigur, nein, da gibt es auch Vorteile. Es gibt ganz viele Nachteile, aber es gibt eben auch Vorteile. Und sie sagt ja sogar, sie steht in der Tradition der Race Traitor, die irgendwie für die gute Sache, für die Revolution ihre Race abgeben und irgendwie eine andere annehmen, wo man denkt, ja, machst du es wirklich so rein für die Revolution? Aber es ist tatsächlich etwas dran. Also Weißsein ist eben nicht mehr ausschließlich positiv. Und ich glaube, das liegt ja ganz lange daran, weil Weißsein die Norm war. Also alles, was überlegen ist in unserer Gesellschaft, ist die Norm. Und dann denken wir nicht mehr drüber nach. Es wird sozusagen unsichtbar. Das heißt, Veränderung findet auf der anderen Seite statt. Also ne, Schwarzsein haben wir ganz lange mit Revolution, Black is Beautiful, Black Lives Matter, also mit Auflehnung gefüllt. Während Weißsein ist immer noch da, wo es damals war, als es gebildet wurde als Konstrukt, nämlich bei White Supremacy, weißer Überlegenheit. Und auch da muss man Weißsein ja erstmal zu Menschlichkeit machen und kneten.
Das heißt, spannend und vielleicht auch ein bisschen hoffnungsvoll wird es vielleicht immer da, wo Grenzen überschritten werden und feste Definitionen aufgebrochen. Bei Saraswati ist es ja so, als das herauskommt, also ihr kleiner Verrat, da fällt sie quasi aus der Gruppe heraus, die bisher ihre totale Bezugsgruppe war, und ihren Studierenden brechen auch alle möglichen Identitätskriterien weg. Wobei auch zum Ausdruck kommt, es geht natürlich bei Identitätszuschreibung und Identitätspolitik immer auch um Interessenspolitik für eine Gruppe.
Also es geht ja um ganz, ganz vieles. In meinem Roman geht es ja auch um Bindung, ne? Und ich habe dir geglaubt und du hast mich persönlich betrogen. Aber, und das finde ich ja das Spannende, durch das, was sie macht, egal ob es richtig oder falsch ist, erschüttert sie die Kriterien. Also plötzlich können wir nicht mehr eindeutig sagen, aber ich weiß doch, ich sehe es doch, ich erkenne es doch. Soweit, nein, ich habe mit allen meinen Sinnen etwas geglaubt und es stimmt nicht so. Also vielleicht stimmt dann ganz vieles anderes auch nicht mehr.
Daniel Loik arbeitet natürlich mit großen philosophischen Begriffen, Herrschaft und Unterdrückung. Klar, wir haben ja mit Philosophie angefangen. Eignen die sich, um über Alltag nachzudenken, Mithu Sanyal?
Ich glaube, das Gefühl von Ausgeschlossensein aus dem Zentrum der Gesellschaft, das teilen ja alle Leute. Und im Notfall müssen wir einfach nur warten, bis wir alt sind. Spätestens dann werden wir das Gefühl haben, oh verdammt, die Welt ist wirklich nicht auf uns ausgerichtet. Und das ist etwas, was wir bisher immer nur als so Mangel wahrgenommen haben. Also wir müssen alles tun, um wieder in die Mitte der Norm zu kommen. Und was ich halt wirklich toll an Daniel Loik finde, aber auch irgendwie an anderen Theoretikern und Theoretikerinnen, die das ja auch alle bearbeiten, dass sie sagen, es ist aber auch eine privilegierte Position. Wir können von da aus etwas sehen, was man aus dem Zentrum nicht sieht. Und hier in den Postcolonial Studies hat ja Gayatri Chakravarti Spivak gesagt, irgendwie die Margins können etwas sehen, was das Zentrum nicht sehen kann. Für Macht muss man immer auch was aufgeben. Also Macht hat ja immer auch etwas mit Hierarchien zu tun. Das heißt, wir müssen Teile von uns abschneiden und sei es halt Empathie für die, die in dieser Hierarchie unterdrückt werden. Und nicht alles irgendwie, was auf der anderen Seite steht, ist natürlich notwendigerweise revolutionär oder radikal. Es gibt so einen schönen Satz, der sagt, das Private ist nicht a priori politisch, es muss erst dazu transformiert werden. Und eine der Formen der Transformation, die ja Daniel Loik vorschlägt, ist ja die der Gemeinschaft, der Subkultur, der Gegengemeinschaften, der Undercommons.
Wenn Sie sagen, Ihnen gefällt die Idee, dass das Betroffensein, das Marginalisiertsein eben diesen Vorteil haben kann, dass man vom Rand was anderes sieht als aus der Mitte. Können Sie das auch in praktische Vorteile übersetzen, Erfahrungen, die Sie gemacht haben oder die Sie irgendwo sehen bei Bewegungen?
Also ein Beispiel, was mir wirklich die Augen geöffnet hat, waren ja die alten weißen Männer. Irgendwie, ich würde niemals Menschen aufgrund von Alter oder Race oder Geschlecht diskriminieren wollen, aber Menschen, die immer gesagt haben, worüber redet ihr denn? Warum stellt ihr euch so an? Es ist doch egal, da muss man doch entspannt mit umgehen. Sobald die einmal Außen waren, das konstitutive Außen waren, als alte weiße Männer diskriminiert wurden, haben die sich plötzlich sehr beschwert und zu Recht beschwert, weil sie plötzlich fühlen, also körperlich nachempfinden konnten, was es bedeutete, diskriminiert zu werden. Und das konnten die vorher nicht. Die hatten die kognitive Fähigkeit, das zu sehen vorher nicht. Und das war irgendwie wie so ein Lernsprung. Den muss man dann natürlich noch integrieren oder man kann sagen, das ist alles nur total gemein und ablocken. Aber es gab halt einige, die diesen Lernsprung gemacht haben. Und das fand ich faszinierend. Da konnte man sozusagen in Echtzeit beobachten, was Daniel Loik mit seinem Buch unter anderem meint.
Weil die Gesamtgesellschaft welchen Vorteil erhalten hat dadurch?
überhaupt zu merken, was heißt es, draußen zu sein? Was heißt es, eben nicht mit gemeint zu sein? Oder auch, was bedeuten Diskriminierung? Es ist ja immer total leicht, Diskriminierungen zu verzeihen, die mir nicht selbst angetan werden. Aber sich tatsächlich in die Situation hinein zu versetzen. Wir haben ja ganz viele blinde Flecken. Um zu dieser gerechteren Gesellschaft zu kommen, hören wir meistens die lautesten Stimmen. Das sind aber gar nicht die Gruppen, die am wenigsten privilegiert sind, sondern es sind halt die, die bereits am lautesten für sich Rechte einfordern können. Und zu sagen, ja, aber das macht uns zu auch politisch besseren, zumindest Menschen, die mehr wahrnehmen können und dadurch eine höhere Chance haben, auch Gerechtigkeit herzustellen.
Besser und schlechter ist eine schwierige Kategorie in dem Zusammenhang, oder?
Weil es eine moralische Kategorie
genau.
ist. Moralische Kategorien kommen ja irgendwoher, die haben ja immer eine Tradition und meistens haben die ja auch eine Tradition, die in unseren Herrschaftssystemen, also ne, gut und schlecht kommt jetzt irgendwie aus einer christlichen Tradition schwerpunktmäßig, dann gehen wir ganz schnell zu Ethik, und aber meistens ist es halt nur so mit Maske auch wieder gut oder schlecht und wir nennen es halt nur Ethik.
Auch aber, weil eine Gesellschaftstransformation, also das, was wir verändern wollen, besser machen wollen, da ist es wieder in unserer Gesellschaft ja sehr verschieden verstanden werden kann. Wenn ich die extremen Gruppen sehe, die im Moment so eine große Rolle spielen, ich sage nur, Reichsbürgerprozess hat gerade begonnen, die nehmen das für sich auch in Anspruch, eine bessere Gesellschaft machen zu wollen und das aus einer Position von Unterlegenheit.
Naja, also es ist ja gar nicht falsch. Also die Analyse, dass sie an bestimmten Punkten de facto diskriminiert werden, ist richtig. Die Frage ist nur, was wollen sie? Wollen sie eine bessere Gesellschaft für alle? Also steckt dahinter ein Universalismus oder wollen sie mehr Rechte für ihre eigene Gruppe haben? Und da ist ja auch so der Knackpunkt, dass sie sagen, nein, nein, irgendwie, es sind einfach nur, weiß ich nicht, Weiße oder gebürtige Deutsche oder wie auch immer sie es dann nennen, die sind halt in Deutschland jetzt diskriminiert und die müssen halt wieder auf ihren angestammten einen richtigen Platz innerhalb dieser Hierarchie kommen. Da wird ja die Hierarchie nicht in Frage gestellt. Das machen andere Gruppen auch. Also es ist leider nicht nur die Reichsbürger. Es wäre super, wenn es nur die anderen wären. Das machen wir manchmal auch. Deshalb bin ich manchmal auch so, wo ich denke, ja, also jetzt müssen wir mehr Rechte für Frauen. Wo ich denke, ja, aber in erster Linie möchte ich mehr Gerechtigkeit für alle haben. Das ist mein Hauptziel. Und ich habe nichts dagegen, wenn Leute für mehr Rechte für ihre eigene Gruppe kämpfen. Aber mein Ziel oder das Ziel, was ich mir immer wünsche, ist, wie können wir eine andere Gesellschaft herstellen? Und da ist halt auch der Gedanke, wollen wir ein Herrschaftssystem durch ein anderes Herrschaftssystem ersetzen oder durch andere Formen des Miteinanderlebens? Also und zwar nicht nur als Menschen, sondern auch ne, mit anderen Spezies. Wie können wir zum Beispiel eine Form von Demokratie auch auf die belebte Welt um uns herum ausweiten?
Da sind wir dann schon in einer ganz anderen Diskussion.
Aber, und das ist interessant, weil das sind ja irgendwie die marginalisierten Gruppen, wenn wir jetzt irgendwie, wenn es irgendwie, weiß ich, Native Americans geht, wenn es um irgendwie andere indigene Bevölkerungsgruppen geht, dass die ja sagen, ihr könnt total viel von uns lernen. Wir sind nicht die, die entrechtet werden, die ihr jetzt hochheben müsst auf euren Zivilisationsstatus, in Anführungszeichen, sondern wir haben euch etwas zu geben, was euch fehlt.
Darauf kommt man irgendwie immer wieder zurück bei der Überlegenheit der Unterlegenen auf die Verständigung und den Wissensaustausch, ne?
Wissensaustausch, aber das ist ja nur kognitiv gedacht. Dann in diesen ganzen Gedanken ist ja auch der Gedanke von Liebe. Also in der indischen Befreiungsbewegung zum Beispiel. Mukhopadhyay, das ist ein Theoretiker in Bengale, der hat ja gesagt, die Europäer haben spätestens bei der Bildung der Nationalstaaten die Fähigkeit zu lieben verloren. Und das ist das, was wir, die Entrechteten irgendwie der Welt, der Menschheit auch zeigen oder was die Menschheit von uns lernen kann. Und das ist natürlich ein unglaublich, wie soll ich sagen, beeindruckender Standpunkt zu sagen, wir sind euch an bestimmten Punkten aber überlegen. Leute, denen ja jahrhundertelang gesagt wurde, ihr seid unterlegen, zu sagen, haha, so einfach ist es aber nicht.
Einfach ist es sowieso nicht. Ich habe mir sagen lassen, Frau Sanyal, in Ihrem neuen Buch Antichristi, das im September erscheinen wird, kommen Aliens mit einem Empathiestrahl vor. Ist das Ihre Diagnose, das, was uns fehlt, ist Empathie?
Nein, es gibt eine ganz, 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 ganz kleine Subhandlung. Es wird eine okay. Dr. Who-Folge erzählt, bei der es tatsächlich darum geht, dass es keine Kriege mehr auf der Welt gibt. Warum gibt es keine Kriege mehr auf der Welt? Und dann, das ist diese englische Science-Fiction-Serie, wo dann der Doktor irgendwie versucht rauszufinden, woran liegt's. Und es gibt einen intergalaktischen Gerichtshof und der schleust sich dann undercover ein und der wird tatsächlich von Aliens geführt, die diesen Empathiestrahl haben, sodass die andere Seite im Detail nachempfinden kann, wie die andere Seite die Situation sieht, aber auch wie sie sie empfindet, was sie erleidet. Und das sind tatsächlich Dimensionen, wenn wir wirklich in der Lage sind, die anderen als genauso gleichwertig mit uns, also die Gefühle der anderen als gleichwertig zu unseren eigenen Gefühlen wahrzunehmen. Nicht höher, nicht wichtiger, aber auch nicht weniger wichtig. Dann ist in der Regel die Lösung von Konflikten relativ schnell möglich. Aber da müssen wir erstmal hinkommen. Also meistens irgendwie kommen wir gar nicht dahin, dass dieser Kontakt, also dieses irgendwie, wir beide wollen dasselbe, dass wir überhaupt da erstmal ansetzen.
Aber Literatur kann helfen. Mitus Anjel war das
im
Gespräch mit dem Kulturleben Perspektivwechsel auf Bayern 2. Identity hieß ihr erster Roman und im September erscheint der zweite, der mit dem Empathiestrahl Antichristi, beide im Hansa Verlag. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.
Und das waren jetzt viele Anstöße zum Perspektivwechsel. Vieles ist erstmal Vision oder sogar Utopie, klar, für eine bessere Gesellschaft. Blinde Flecken finden und vom Rand gucken. Beides kann überraschend sein und heilsam.